Ich habe heute sehr stark auf dem Herzen, eigentlich müsste ich sagen, wir hatten sehr stark auf dem Herzen, weil Silvia hat nämlich fast über dasselbe Thema heute in der Nehemia gepredigt, Initiative. So langsam werden wir jetzt duale Prediger werden. Silvia predigt hier, nicht dort. Aber wir haben nicht voneinander abgeschrieben, ja. Der Herr hat uns wirklich einzeln gesegnet mit dem Wort. Naja. Und zwar fand ich das auch interessant, was heute so sich entwickelt hat im Gottesdienst. Ich spüre einfach, wie Gott wirklich dann in den Fluss rein möchte. Und ich empfinde stark, dass das Wort heute... Oh, danke, Egon. Nö, es ist gut so. Ist prima. Ich möchte heute über das Gefängnis falscher Gedanken zu euch sprechen. Viele Christen, stellt man immer wieder fest, sind nicht in ihrer Berufung, in der sie sein sollten. Viele Christen sind nicht in dem Stand, in dem sie Salz und Licht sein können für andere Menschen. Und viele Christen stecken irgendwo in ihren Entwicklungen fest und trotz aller Bemühungen kommen sie überhaupt nicht weiter. Und ich empfinde ganz stark, dass Gott eins will. Es ist nicht mehr die Zeit. Ich glaube, dass diese Zeit auch noch nie war. Das ist immer so eine blöde Bemerkung. Es ist nicht mehr die Zeit. Ne? Es war eigentlich noch nie die Zeit, das Evangelium per Traktat und Laber weiterzugeben. Sondern ich denke, dass es schon immer dran war, die Botschaft von Jesus weiter zu leben. Ja? Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ein Licht hört man nicht, ein Licht schmeckt man nicht, es riecht man auch nicht, man sieht es. Und ich denke, was ganz wichtig ist, dass die Menschen in unserem Leben etwas entdecken. Und dass sie das, was sie da entdecken, stutzig macht und dass es zu Reaktionen treibt. Entweder werden sie dich hassen oder sie werden dich lieben. Aber es sollte eigentlich so sein, dass niemand unberührt bleibt. Und wenn unser Leben mit Jesus stimmt, in der richtigen Schiene ist, dann werden Menschen etwas entdecken und sie werden sagen, was ist los mit dir, du bist so anders. Jan Rosenstiel, guter Freund von mir, einige kennen ihn, er macht zurzeit seinen Masters in Business und hat gesagt, er hat noch nie so viele Gespräche gehabt auf der Uni. Er hat zu keinem Menschen irgendwas gesagt, aber nach einer bestimmten Weile haben ihn alle gefragt, wer bist du? Und das ist etwas, wo ich denke und fühle, dass viele von uns feststecken. Wir kommen nicht weiter. So, wir wissen über das Christentum einiges zu berichten, zu erzählen, aber es ist nicht so, dass Menschen etwas in uns sehen. Sie begeistert reagieren auf uns. Und Fakt ist, dass viele in Gefängnissen sitzen, in die sie sich selber eingeschlossen haben. In Begrenzungen, die sie als Wahrheit akzeptiert haben. Und ich möchte heute versuchen, über diese Gefängnisse mit euch zu reden. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Botschaft viele Türen aufschließen werden und dass viele von euch wirklich in eine neue Freiheit hineinkommen. Im Johannes 6,44 sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr seid die Kinder des Teufels und deshalb handelt ihr so, wie es eurem Vater gefällt. Er war schon von Anfang an ein Mörder und ein Feind der Wahrheit. Die Lüge gehört zu seinem Wesen, denn er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Wenn wir etwas über das Gefängnis falscher Gedanken verstehen wollen, dann müssen wir zurückgehen zur Wurzel und Ursache falscher Gedanken. Und das ist der Feind Gottes. Und falsche Gedanken in unseren Köpfen haben sehr viel mit Lügen zu tun. Und da gibt es jemand, der dich anlügt. Und es gibt jemand, der die Lüge glaubt, das bist du. Und dieser Lügner ist der Teufel, der Satan, der Feind Gottes. Und Jesus bezeichnet ihn als den Vater, den Urheber, den Erzeuger jeder Form von Lüge. Was ist Lüge? Lüge ist eine gezinkte, eine falsche Information, eine Information, die dir gegeben wird, deren Inhalt nicht richtig ist, deren Inhalt verzerrt ist, deren Inhalt verändert wurde. Und eine gute Lüge hat diesen Touch an sich, dass sie sehr, sehr schwer von der Wahrheit zu unterscheiden ist. Und wieso? Eine gute Lüge wird immer bis zu 90% Wahrheit enthalten, aber 10% hochkonzentrierter Unwahrheit und die genau an der taktisch und strategisch richtigen Stelle. Ja? Es ist ganz wichtig, das auch am Anfang zu verstehen über Gedanken, die uns gefangen nehmen. Lüge besteht zum größten Teil aus Wahrheit. Und deswegen sind viele Lügen, die der Teufel dir gibt, auch sehr, sehr schwer zu entlarven. Weil 90% Wahrheit ist eine ganze Menge. Ne? Wenn man so auf den ersten Blick schnell drüber guckt, sieht man nur Wahrheit. Dieses Prinzip sehen wir zum Beispiel in der Versuchung des ersten Menschenpaares im Paradies. Da heißt es, die Schlange, 1. Mose 3,1, war listiger als die anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sprach zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum Früchte essen dürft? Natürlich dürfen wir, sagte die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, ja, wenn ihr sie nur berührt, müsst ihr sterben. Unsinn! Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet so sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und die Frau schaute den Baum an. Er sah sehr schön aus, seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Und so pflückte sie die Frucht, aß und reichte auch ihrem Mann, der auch davon aß. Und wenn du das durchliest, dann hast du genau dieses Prinzip. Der Feind Gottes kommt nicht mit einer frontalen Lüge an Eva ran. Er belügt sie nicht frontal. Er fängt nicht an und sagt, hey, Gott ist der größte Sklaventreiber, nieder mit Gott. Ich habe einen Aufstand gegen Gott gerade am Ankochen und am Anzetteln. Wollt ihr nicht mit dabei sein? Das ist die Chance. Es gibt noch ein paar Plätze in der ersten Reihe frei, Adam, Eva. Ja, da hätten die gleich gesagt, Moment mal, nee, damit wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. So, Lüge kommt immer im Gewand der Wahrheit einher und so war es auch hier. Und der Teufel ist sehr geschickt, er greift nicht frontal an, er kommt so ein bisschen von der Seite. Zunächst mal klopft er ein bisschen Evas Ohren ab. Ey, hast du eigentlich richtig gehört? Oder habe ich vielleicht falsch verstanden? Hat Gott wirklich so gesagt? Und das ist interessant, dann hörst du schon mal hin und fängst selber an zu überlegen, ja, hat Gott wirklich gesagt? Und daraus lernst du schon mal eins, wie wichtig es ist, dass du und ich gut auf das hören lernen, was Gott spricht. Wenn du nicht genau hinhörst, was Gott gesprochen hat in seinem Wort, dann wird dich eine solche Frage immer erstmal ins Straucheln bringen. Ja, hat Gott wirklich gesagt? Bist du dir sicher, dass du richtig verstanden hast? Bin ich mir sicher? Und mit dieser Hinterfragung bringt er Evas Gedankengebäude zunächst mal erstmal ins Wanken. Dann erinnert sie sich, natürlich, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem einen Baum nicht. Sonst sterben wir. Und nun wird der Satan dreist und er sagt, völliger Unsinn, ihr werdet überhaupt nicht sterben. Und auch damit lügt er nicht ganz, denn Adam und Eva sind ja nicht sofort gestorben. Der Tod trat 900 Jahre später ein, der organische. Das ist eine ganz schöne Zeitspanne. Ne? Aber geistlich sind sie sofort gestorben. Und nun kommt gleich das Pfund hinterher. Und das ist, was der Teufel auch mit uns oft macht. Der Teufel greift Gott nicht frontal an, sondern er unterschiebt etwas. Er sagt, weißt du, Eva, eigentlich ist es ja so, Gott weiß ganz genau, wenn du davon futterst, da ist nämlich ein Geheimnis, dann wirst du so sein wie er. Und sind wir doch mal ehrlich, das will doch Gott bestimmt nicht, dass du und Adam genauso werden wie er. Er unterschiebt Gott falsche Motive. Und das ist etwas, was du in deinem eigenen Leben auch als Christ oft erfährst. Der Feind kommt und gibt dir falsche Motive von Gott. Er unterschiebt dir falsche Motive. Ne? Ist jetzt noch frisch, der Opfergang hier, blaue Eimer. Gott will dein Geld. Sind wir doch mal ganz ehrlich, eigentlich ist der Prediger geil auf dein Geld. Er will dein Geld. Und Gott unterstützt ihn auch noch. Ne? So, es kommen falsche Motive rein. Oder Gott will dir dein Vergnügen rauben. Deswegen verbietet dir Gott diese und diese Dinge. Und je nachdem, was für ein Bereich das ist in uns, fällt das ganz schnell auf fruchtbaren Boden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Adam und Eva schon lange darüber nachgedacht haben, warum dieser Baum nicht? Und jetzt plötzlich wird hier eine super Antwort gegeben, die sich auch total plausibel anhört. Na klar, sicher, ha. Gott will nicht, dass wir genauso clever werden wie er. So, und dann sagt er, ihr werdet sein wie Gott, und das war auch nicht gelogen. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und das war die Wahrheit. Hinterher wussten sie, was gut und böse ist. Aber die Lüge war, der Teufel hat ihnen nicht erklärt, auf welchem Wege sie erfahren werden, was gut und böse ist. Sie würden es nämlich auf dem Weg der Erfahrung am eigenen Leib erfahren. Das heißt, um das zu erfahren, mussten sie selber erstmal böse werden. Und das sieht man dann auch, als sie gegessen haben, plötzlich bemerken sie, ich bin nackt. Oh Gott, irgendwas stimmt nicht. Adam, wir brauchen jetzt Feigenblätter. Und das war ein Zeichen dafür, dass sie spürten, so wie wir sind, können wir vor Gott nicht mehr hintreten. Und wir sehen in dem Ganzen, das ist ein perfekter Mix zwischen Wahrheit und Halbwahrheit. Und ein Gedankengebäude setzt sich bei Eva fest und es beginnt seine zerstörende Wirkung zu haben. Die Struktur von guter Lüge ist immer 90% Wahrheit und 10% Lüge an der richtigen Stelle. Die Lüge stellt immer Gottes gute Absichten in Frage und bietet einen guten, vernünftigen, menschlichen Ausweg oft auch an. Und das ist etwas, wo du schon mal lernen kannst, aufzupassen. Wenn Gottes Absichten in Frage gestellt werden, und es scheinbar so nach Zustimmung in dir klingelt. Und du sagst, oh ja, jetzt. Das Wesen Gottes ist lauter und ist gut und Gott will dein Bestes. Und das ist ein rettender Anker, auf dem wir stehen können. Und wenn wir darüber Zweifel haben, wenn du Zweifel am Wesen Gottes hast, dann wirst du immer eine willkommene Zielscheibe abgeben für den Feind, in die er seine Pfeile reinschießt, die wehtun. Pfeile des Misstrauens gegen Gott. Pfeile des Zweifels an Gott. Pfeile der Bitterkeit gegen Gott. Dasselbe, interessanterweise ähnlich, geschah mit Christus in der Wüste. Das ist interessant, 1. Adam, 2. Adam. Ne? Der Teufel begegnet Jesus in der Wüste. Die Bibelstelle, ich lese mal kurz vor. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Ne? Jesus ging nicht aufgrund einer eigenen Eingebung, Gott sagte, mein Sohn, jetzt ab in die Wüste mit dir. Wohin der Teufel versuchen sollte. Gott wusste, da begegnet ihm der Feind. 40 Tage und Nächte fastete Jesus und aß nichts und der Hunger quälte ihn. Auch ganz wichtig, Jesus hat Hunger verspürt. Er war so schlimm, dass ihn der Hunger quälte. Der Sohn Gottes wurde gequält von Hunger. Oder noch besser, Gott wurde gequält von Hunger. Und genau in dem Moment kommt der Teufel. Das heißt, er fordert ihn heraus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Jesus aber sagte, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, vom Brot allein kann niemand leben. Leben kann nur, wer Gottes Wort aufnimmt und befolgt. So, das erste Ding, das der Teufel versucht, ist, Jesus aus der Ruhe im Willen Gottes in Zugzwang zu bringen. Gott sagt zu Jesus, geh in die Wüste und bleib dort. Faste. Ein klarer Auftrag von Gott. Und ich glaube nicht, dass Gott zu ihm gesagt hat, geh 40 Tage, sondern Gott hat einfach nur gesagt, gehe. Und zwar so lange, bis ich sage, jetzt ist genug. Und Gott sagte nicht zu ihm, mach aus Steinen Brot. Gott sagte nicht zu ihm, entscheide selber, wann dein Fasten over ist. Und nun kommt der Teufel in diesem schwachen Moment und er kommt mit einem absolut menschlichen Argument. Er weiß, dass Jesus hungrig ist. Er weiß, dass Jesus entnervt ist. Körperlich meinte er. Und er dachte, jetzt muss ich ihm auch nur noch die Frage stellen, ja sag mal, glaubst du überhaupt, dass du der Sohn Gottes bist? Und das ist immer interessant, der Teufel wartet auch bei dir immer, bis du so irgendwo in der Ecke bist, bis du schwach geworden bist. Und dann kommen auch die Fragen, ja, bist du dir überhaupt sicher, ob du ein Kind Gottes bist? Liebt dich Gott überhaupt? Ist dein Gott überhaupt mit dir? Wenn es wirklich so ist, dann beweis es. Forder Gott raus, forder von Gott ein Beweisen. Der Teufel versucht immer wieder, uns aus der Ruhe, die im Willen Gottes eigentlich ist, herauszulocken in eigene Performance, dass du Dinge machen musst. Gott befahl Jesus, in die Wüste zu gehen und Gott hätte auch das Fastenende befohlen. Und Jesus fühlte den Hunger wie du und ich und er hätte bestimmt gern was gegessen. Aber Jesus gab diesen Gefühlen nicht nach. Jesus wusste, dass er vom Vater einen klaren Befehl bekommen hatte. Und er ließ sich nicht ein falsches Gedankengebäude einsetzen. Jesus überwindet dieses Angebot einer vordergründigen, guten und schnellen Lösung der Situation. Er verweist auf Gott und spricht aus, dass der Gehorsam und das Vertrauen höher zu bewerten ist, sogar als das eigene Leben. Niemand lebt vom Brot allein, sondern von einem jeden Willen, von dem Willen, von dem, was Gott will. Von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und das ist eine Frage, die wir uns manchmal als Christen stellen müssen. Du wirst in Situationen gebracht von Gott und du hast vielleicht sehr deutlich gehört, dass Gott dich reingebracht hat. Und dann kommt der Feind und stellt alles in Frage. Und er kommt nicht mit dummen Argumenten, er kommt mit sehr menschlichen Argumenten, mit sehr klugen, mit logisch einleuchtenden Argumenten. Und die Frage, die sich dann für dich und mich stellt, ist, wem glauben wir? Wem folgen wir? Folgen wir den logischen, menschlichen Argumenten, den guten Gedanken? Oder folgen wir simpel und einfach dem, was Gott am Anfang gesagt hat? Viele Christen fahren nämlich in diesem Schlangenlinienkurs hin und her. Jakobus spricht ja von dem wankelmütigen Christen, von dem, der eigentlich wie ein Halm im Wind hin und her geworfen wird. Ja. Und das sind die Leute, die in ihrem Kopf solche Gedankengebäude haben, die sich von Vernunft hin und her treiben lassen. Gott spricht klar und deutlich, dann wird's eng und dann kommt der Verstand hoch. Und dann sagt der Verstand, ja, aber guck mal, so und so, die Folgen und das, ja, dann machen wir es doch lieber so. Und dann machst du es und fühlst dich trotzdem total unglücklich, weil irgendetwas in dir sagt, du bist nicht im Willen Gottes. Also steppst du wieder raus, versuchst in den Willen Gottes reinzukommen, aber da ist es ja so furchtbar hungrig und es tut so weh im Bauch. Also gehst du wieder zurück, da wo man aus Steinen Brot macht. Und das sind diese Schlingerkurse, die wir oft erleben. Und die Lösung ist hier auszubrechen. Jesus sagt, stopp. Gott hat befohlen und sein Wort ist wichtiger als mein Hunger. Sein Wort ist wichtiger als das Brot. Ich gehorche jetzt Gott und ich werde ihm vertrauen. Der Teufel merkt, dass er hier so nicht landen kann und er versucht es weiter. Die zweite Versuchung operiert mit biblischen Halbwahrheiten. Der Teufel führte Jesus auf die Zinne des Tempels und sprach, stürz dich herunter, denn in der Schrift steht geschrieben, dass die Engel Gottes dich auffangen werden und du noch nicht einmal deinen Fuß an einem Stein stoßen wirst. Da sprach Jesus, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Auch das ist so eine Art Gedankengebäude, in dem wir wirklich gefangen genommen werden können. Viele christliche Aktivitäten laufen unter einem biblischen Motto. Und trotzdem ist es voll daneben. Eine einzelne Bibelstelle aus dem Zusammenhang gerissen ist noch lange nicht Garantie dafür, dass wir im Willen Gottes sind. Viele Sekten sind deshalb oder aufgrund dieser Dinge entstanden, wo man sich wild aus dem Zusammenhang einige Verslein rausgreift und dann sagt, hier, das ist der Wille Gottes. Die Wahrheit Gottes ist immer in einem großen Kontext zu sehen. Elementare, wichtige Dinge wird Gott immer mehrfach bestätigen. Ja? Nicht mit einem einzigen Bibelvers oder nicht mit dem einzigen Wort irgendeines imaginären Propheten. Ne? Es gibt viele Leute, die haben so auf das Wort eines Propheten hin, sind dann zum Fenster rausgesprungen oder haben ihr ganzes Hab und Gut weggegeben. Ja, der Herr hat gesprochen. Oder wir kennen das Spiel, Augen zu, man blättert wild durch die Bibel mit dem Finger da drauf, macht die Augen auf. So, und was jetzt mein Finger zeigt, das muss ich tun. Ne? Kompletter Schwachsinn. Und um hier durchzubrechen, ist es wichtig, dass wir als Christ auch Gottes Wahrheit kennen. Und da frage ich dich, kennst du die Bibel? Kennst du das Wort Gottes? Ich meine jetzt nicht, dass du es auswendig kennst, von 1. Mose bis zur Offenbarung. Ich meine noch nicht, dass du deine Bibel vielleicht 300 Mal durchgelesen hast bis dahin. Aber hast du einigermaßen Kenntnisse über den Willen Gottes? Vielleicht bist du ganz jung als Christ und sagst, ja, wie kann ich denn? Das meine ich auch nicht. Ist in dir ein Verlangen, den Willen Gottes kennenzulernen? Hast du einen Hunger danach? Als ich Christ wurde, da bin ich Tag und Nacht gesessen und habe die Bibel verschlungen, regelrecht. Es war mir einfach wichtig zu erfahren, was steht da drin. Ich habe Bücher verschlungen. Und okay, das mache ich jetzt auch nicht zu einem Exempel für alle, weil ich bin eine Leseratte gewesen. Und nicht jeder ist ein Leser vom Naturell. Vielen fällt es schwer zu lesen. Ja? Aber ich denke trotzdem ist es ganz wichtig, dass du, um dich genau hier zu schützen, als Christ, als junger Christ, auch als alter Christ, eine bestimmte Zeit damit verbringen solltest, Gott kennenzulernen. Und das geschieht nun mal, indem du dich auch mit der Bibel beschäftigst. Ja, und wenn du die Bibel liest und kapierst sie nicht, es gibt super moderne, flüssig geschriebene Übersetzungen. Es gibt echt tolle Bücher, die bestimmte biblische Kernwahrheiten erklären. Ja? Und sowas sollte man sich einfach reinziehen, um zu einer eigenen Ausgewogenheit zu kommen. Je mehr du weißt, umso weniger kann der Feind dich mit extremen Wahrheiten, die in sich schon wahr sind, aber im Kontext nicht stimmen, aus der Balance bringen. Und viele junge Christen kommen in Extreme rein, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Und genau das hat der Teufel hier eigentlich versucht. Und Jesus rückt diese biblische Halbinterpretation des Teufels zurecht und sagt, hey, du kannst Gott nicht provozieren, das steht auch in der Bibel. Und damit, lieber Teufel, ist dein dummer Spruch ins Wasser gefallen. Und die letzte Versuchung des Teufels zielt auf etwas anderes. In jedem von uns ist so das ganz, ganz tiefe Verlangen, jetzt das Wahre. Das ganz tiefe Verlangen nach Abkürzung. Wir alle mögen Abkürzungen, stimmt's? Abkürzungen. Wir gehen doch nicht den langen Weg, wenn es eine Abkürzung gibt. Und der Teufel bietet Jesus hier eine fantastische Abkürzung an. Er sagt, schau mal Jesus, du bist doch gierig auf die Welt. Du bist doch hier für diese Welt gekommen. Mir gehört die Welt. Und Jesus widerspricht ihm noch nicht mal. Es war in der Tat so, der Teufel hat Eigentumsrecht an der Welt. Und er sagt, weißt du, fall doch einfach vor mich hin, bet mich an, ganz kurz nur, und ich gebe dir die ganze Welt. Ist doch verlockendes Angebot. Jesus denkt, Mensch, ich lass mal die Engel alle schnell weggucken im Himmel, mach schnell einen Kniefall vor den Teufel, und dann gehört mir die ganze Welt. Und Das Angebot wäre nicht einfach nur ein dummer Spruch. Ich denke, das war ein echter Deal, den der Teufel angeboten hat. Nur der Teufel war halt saublöd und hat nicht kapiert, dass Jesus ihn auch durchschaut. Aber so die Idee war Abkürzung. Und ich sage euch, es gibt so viele Christen, die diese Abkürzung gegangen sind. Die gesagt haben, oh, ich gehe doch nicht den ganzen Weg der Erfahrung. Ich nehme eine Abkürzung. Da gibt es eine Abkürzung, hier gibt es eine Abkürzung. Wie viele Werke sind schon korrumpiert worden, weil sie Abkürzungen genommen haben? Wie viele christliche Kirchen, ganze Denominationen haben gemeinsame Sache mit der sogenannten Welt gemacht, um eine Abkürzung zu finden? Wenn wir ins Mittelalter denken, wo sich die Kirche arrangiert hat mit den Königshäusern. Man dachte, naja, so erreichen wir wenigstens, dass die alle Christen sind. Und es ist doch gar nicht mal schlecht, lieber Herr Jesus, schau mal, jetzt ist ganz Deutschland christlich per Dekret. Ne? Und uns geht es dabei auch nicht ganz schlecht. Abkürzung. Bet mich an, dann gebe ich dir die ganze Welt. Lieber Bischof, fall vor mir nieder, huldige mir und du wirst eingesetzt und dann hast du hier, mein ganzes Land wird evangelisch-katholisch. So ist es damals gelaufen. Aber Fakt war, dass das ein Kniefall vor dem Teufel war. Das war eine Abkürzung, die nicht zum Ziel führt. Das Resultat sehen wir heute in unserem Land, dass sich 80 Millionen Menschen christlich nennen, eigentlich, obwohl sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Aber wenn man es ihnen über Jahrtausende so eingetrichtert hat, du bist jetzt ein Christ. Warum eigentlich? Weil du zufällig da geboren wurdest. Du bist ja auch kein Auto, nur weil du mal in eine Garage reingehst. Aber viele Leute meinen eben einfach, man ist eben Christ, weil man in die Kirche gegangen ist, oder die Voreltern auch. Aber Fakt war, Abkürzung. Und der Teufel kommt in dein persönliches, privates Leben rein. Und Gott sagt dir, Junge, ich habe jetzt mal einen Weg für dich und du wirst jetzt eine Wegstrecke gehen, die ist beschwerlich. Du wirst durch Erfahrungen gehen müssen, die sind beschwerlich. Aber danach wartet ein sehr großer Lohn auf dich. Und der Teufel kommt und sagt dir, hey, ich habe da eine super Abkürzung, wie du viel, viel schneller dahin kommst. Und das sind auch so Gedankengebäude. Wir meinen immer, je bequemer unser Leben als Christ, umso besser. Und das ist dieses Wohlstandsevangelium auch, wo wir meinen, mit Gott leben heißt nur Happy Clappy Time. Lockere Zeit, cooles Leben, alles easy going. Und Gott ist der liebe, nette Onkel, der sich einfach dran freut, wenn wir gut, cool drauf sind, wenn es uns immer nur gut geht, wenn alles immer nur schön, nice ist. Aber Gott ist echt dran interessiert, deinen Charakter zu verändern. Und Charakteränderung entsteht unter Druck. Stahl kannst du nur unter Druck prägen und verarbeiten. Und dein Charakter wird Gott unter Druck verändern. Und deswegen ist es okay, keine Abkürzung zu gehen. Weil dann passiert nämlich wirklich etwas mit dir. Aber wenn du die Abkürzung gehst, dann hast du am Schluss nur eine Imitation in der Hand. Die Imitation eines christlichen Lebens, aber kein echtes christliches Leben. Dann wirst du ein Christ sein, den die Menschen angucken und wo sie eigentlich eher einen Ekel dafür haben. Wo sie eher sagen, du bist doch ein Clown mit einem Kreuz um den Hals. Du bist doch ein Clown mit einem frommen Augenaufschlag. Du bist doch eine Witzfigur, dich nehme ich doch überhaupt nicht für voll. Und wir wundern uns, viele Christen wundern sich, dass sie in der Welt nicht akzeptiert werden. Weil die Welt ganz genau sieht und sagt, hey, du bist da eine Abkürzung gegangen. Auf sowas pfeife ich doch. Das brauche ich doch gar nicht, so ein Ding. Aber wenn die Welt wahrnimmt, dass du, wie es Jesus schön sagt, dein Kreuz auf dich nimmst, in das Feuer des Schmelzofens Gottes hineingehst, dann werden sie sagen, hey, guck dir den an. Da ist was, der ist anders. Da ist irgendwas was mit dem, das ist ganz anders. Und das begeistert mich, das interessiert mich wirklich. Ich möchte wissen, was hier los ist. Und dann kommen die Leute. Und Jesus ist die Abkürzung nicht gegangen. Und er hat ja gesagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, damit hat er gemeint, wenn er am Kreuz hängt, werde ich alle zu mir ziehen. Das war es eigentlich, was Millionen, Milliarden zu Christen gemacht hat, über die Jahrtausende hinweg bis heute. Ne, glauben Menschen an den Gekreuzigten, weil er sich am Kreuz erhöhen ließ, weil er keine Abkürzung gegangen ist. Und das war für die Menschen bis heute real. Sie sagen, Gott, der sowas macht, das muss real sein. Aber stell dir vor, Jesus hätte einen Kniefall vor dem Teufel gemacht, so schnell, kurz, und er hätte die Welt bekommen. Das wäre eine Seifenblase gewesen. Das wäre korrumpiert gewesen alles. Wir sehen es ja heute. Die Kirche hat an Christi statt diesen Kniefall gemacht in der Vergangenheit. Und mit den Folgen schlagen wir uns bis heute rum. Paulus sagt, obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sehr mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir nehmen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus gefangen. So, den Vers liest du vielleicht mal am besten zu Hause in Ruhe ein paar Mal durch. 2. Korinther 10, 3. Paulus sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wir kämpfen nicht mit der 45 in der Hand, auch wenn wir als Männer öfter mal zum Schießen rausgehen auf die Schießbahn vom CZK. Aber der eigentliche Kampf, der findet hier statt, im Kopf. Und Paulus spricht von Festungen, die zu zerstören sind. Und er beschreibt diese Festungen. Eine Festung ist eine richtige Burg mit Mauern und Wehrstellungen, hinter denen sich jemand verbirgt. Und Paulus sagt, diese Festungen sind Gedanken und Vernünfteleien, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Es gibt in unseren Köpfen also Gedanken und Vernünfteleien, die eigentlich gegen Gott gerichtet sind. Gedanken, die dir sagen, Gott ist so nicht, wie er sagt. Und du lebst teilweise selber in dieser Festung und kommst nicht raus. Du bist gefangen in dieser Festung und kommst keinen Schritt weiter. Und das Schlimme ist, dass du es gar nicht mal merkst oft. Weil 90% dieser Gedanken Wahrheit sind und 10% Lüge. Der Feind ist nicht blöd und in der Regel weiß er, dass die meisten Christen nicht mit dumpfer, einfacher Sünde zu fangen sind. Wie gesagt, dieses Fatale an dieser Gedankenfestung ist ihr Wahrheitsgehalt. Es gibt im Volksmund einen ganz interessanten Spruch. Der größte Feind des Besten ist das Gute. Der größte Feind des Besten ist das Gute. Und diese Weisheit gilt total im Umgang mit Gedanken, die dich gefangen halten. Gedanken, die dich festhalten. Gedanken, die dich gebunden halten in deiner Erfolglosigkeit, in deiner Oberflächlichkeit, in deiner Eintönigkeit im Glaubensleben. Weil du gute Gedanken hast, kommst du nicht zu den besten Gedanken Gottes. Was ist das Gute in den Augen der Menschen? In der Regel das, was uns logisch erscheint, was uns vernünftig erscheint und was am besten dann noch einen religiösen Anstrich hat. Das sind gute Sachen. Und denen sind wir nicht abgeneigt. Im Philipper 4,7 sagt Jesus, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. Was ist das für ein Friede, von dem hier gesprochen wird? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Was ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft? Wie kann Friede höher sein als Vernunft? Was hat Friede und Vernunft gemeinsam? Manchmal ist es gut, über Verse nicht einfach hinwegzulesen, sondern sich mal wirklich solche Fragen zu stellen. Was bedeuten die Wörter? Wieso sind diese beiden Wörter da zusammengefügt? Und nicht nur darüber weglesen, ach, hört sich das schön religiös an. Das kann ich bestimmt im Hauskreis mal gut beten. Ich stelle mich so hin, die Hand so, und oh, der Friede Gottes, Bruder, der höher ist als alle Vernunft, erfülle dich in Jesu Namen. Halleluja, Amen. Und dann singen wir, komm, oh komm, Heiliger Geist. Was ist es für ein Friede, der höher ist als alle Vernunft? Es ist die Ruhe und das Beharren in einer Position und Haltung, von der dir die Menschen um dich herum sagen, du bist blöd, du bist unvernünftig, du bist religiös überdreht, du bist unvorsichtig, du bist unweise. Hast du es schon mal erlebt? Du bist in der Sache drin und bist total im Frieden mit Gott. Du fühlst dich total ruhig und geborgen. Und alle um dich herum sagen, ja, bist du denn des Wahnsinns nackte Beute? Bist du blöd? Wie kannst du sowas nur machen? Guck dich an. Ich denke noch lebhaft, als ich meine Kündigung im Geschäft abgegeben habe und in kürzester Zeit, ihr kennt ja das Prinzip der Buschtrommel, zirkulierte die Nachricht durchs ganze Haus und dann hatte ich Daueraudienz unten in meinem Büro. Ne? Ein Mitarbeiter nach dem anderen kam, um mich wohlmeinend zu warnen und zurechtzuweisen und doch zu retten vor meinem religiösen Wahn. Ja, und wenn du es mal nach der Idee der Menschen nimmst, dann ist das vernünftig. Ne? Niemand gibt einen Top-Job nach fast 20 Jahren Firmenzugehörigkeit, wo er so gut wie unkündbar ist, auf, ja, wo du eigentlich goldene Löffel stehlen müsstest, um diesen Job je noch zu verlieren, wo du genau ausrechnen kannst, was du schon an guten Pensionen und Vergünstigungen allem kriegst. Nach menschlichem Ermessen bist du da bestimmt nicht im Frieden. Ne? Aber ich war im Frieden in diesem Moment. Ich war in einem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und das ist der Punkt, an dem Gott dich haben möchte. Das Leben mit Gott, da bist du oft in einem Adlernest, das in der Luft schwebt. Ne? Und die Leute sagen, das gibt's ja gar nicht. Ne? Das ist unmöglich. Und du sagst, ja, aber ich bin hier, ich schwebe hier in der Luft mit Gott. Ne? Der Friede, der höher ist als alle Vernunft, der geht gegen diese Gedankengebäude. Aber ein Gedankengebäude ist etwas, das dir dann sagt, das kann nicht sein. Du solltest hier weise sein. Du solltest deinen Verstand gebrauchen. Gott hat dir einen Verstand gegeben. Setz ihn bitte ein. Handle vernünftig, Bruder. Handle vernünftig, Schwester. Und dann lässt du dich darauf ein und alles hört sich gut und ordentlich an. Und du hast womöglich sogar noch ein paar Bibelstellen, die das bestätigen. Und schon hast du dein Gedankengebäude, deine Festung. Und du bist in ihr gefangen. Du kommst nicht mehr raus, weil sich alles logisch anhört. Alles stimmt mit deiner Logik, deinem Verstand, deinen Gefühlen überein. Nur nicht mit Gott. Aber so ist der Friede Gottes. Er steht über menschlichen Vernünfteleien. War es vernünftig von Petrus, aus dem Boot ins Wasser zu steigen? War das eine vernünftige Handlung? Ich glaube, Petrus hat den meisten Gegenwind im Boot gekriegt von seinen Freunden. Die waren es wohl, wo am meisten geschrien haben. Idiot, Spinner, bist du verrückt? Bleib hier, haltet ihn fest, den Selbstmörder. Ich glaube, der Maler predigt jetzt weiter. Hm? War es vernünftig von David, auf einen 3 Meter großen Mann, bestimmt 200 Kilo schwer, mit einer kleinen Steinschleuder und 5 Steinen zuzugehen, einen hochtrainierten Krieger? War das vernünftig? War das der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft? Das war der Friede Gottes, der über alle Vernunft ist. David war im Frieden Gottes und dieser Friede war über alle Vernunft. David hatte voll den Frieden, das zu machen. Und jeder hat gesagt, der Mann ist verrückt, das ist ein potenzieller Selbstmörder. Da hätten wir sogar die Bibelstelle. David, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Merkt ihr was? War es für Gideon vernünftig, ein Heer von 22.000 Mann zu schrumpfen bis auf 300 Mann, um dann gegen eine Armee von mehreren 10.000 wilden Beduinen zu kämpfen? War das Vernunft? War das Friede Gottes? Der höher ist als alle menschliche Vernunft. Kann man nur so sehen. Jeder hat gesagt, du bist verrückt. Du bist ja wahnsinnig. Ne? Und du kannst weiter gehen. Als wir in Bad Gandersheim waren, habe ich euch schon erzählt, ich glaube vorletztes Mal, habe ich noch zu Silvia gesagt, Bernhard wird schwer fluchen, wenn wir zurückkommen und sagen, das war aber eine teure Konferenz, ne? 7.000 Mark ausgegeben, ne? Wo wir gesagt haben, wir wollen den Susanta, da hat Gott gesagt, gib dem Susanta 5.000 Mark, gib dir und der Organisation je 1.000 Mark. Ist das nach menschlichem Rechen, wo wir selber doch einiges anzuschaffen haben und brauchen und haben auch so einen tollen Pastor zu bezahlen, ne? Ist das vernünftig? Ne? Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Wenn du mit Vernunft anfängst, dann musst du dein Buch aufklappen und sagen, rechnen. Wisst ihr, könnten Bernhard fragen, seitdem ich Vollzeiter bin, frage ich ihn nicht mehr, was unser Kontostand ist. Ich habe mir das abgewöhnt. Seitdem ich Vollzeiter, ich habe vorher immer genau Statistik geführt. Wir haben immer gezählt, wie wächst die Gemeinde, Gottesdienstbesuch, das. Ich habe alles weggeschmissen. Weil Gott mir gesagt hat, werd nicht wie David, ja, der das Volk gezählt hat. Ich möchte in dem Frieden Gottes sein, der höher ist als alle Vernunft. Ich möchte über der Vernunft mit Gott sein. Ich möchte da sein, wo Gott ist. Und wenn Gott sagt, geh, dann möchte ich gehen. Egal, ob wir nur noch 5 Mark in der Vereinskasse haben. Ja, da möchte ich leben. In diesem Frieden, und den hat Christus uns versprochen. Also diesen Frieden kann niemand von euch nehmen. Es sei denn, du lässt dir Lügen in den Kopf setzen. Wir haben, wie gesagt, so knapp 7.000 Mark weggegeben. Und das ist so interessant, ich habe es euch erzählt, im Zug auf der Rückfahrt nach Bad Gandersheim kommt eine Frau, wildfremde Frauen ins Abteil, bedankt sich für unseren Beitrag an der Konferenz und drückt uns einen Scheck von 2.000 Mark in die Hand. Wir haben die Frau vorher noch nie gesehen. 2.000 Mark, 6 Stunden vorher weggegeben, 6 Stunden später, Gott gibt der Gemeinde 2.000 Mark wieder zurück. Die Woche hat eine ganz große Leiterin, Fürbitteleiterin aus USA, 2.600 Mark überwiesen auf das Street Angel Konto, Bernhard. Ne? So handelt Gott über alle Vernunft hinweg. Du musst anfangen, in diesen Frieden Gottes hineinzugehen, der über alle Vernunft steht. Das ist der Weg, um ein Gedankengebäude zu verlassen. Die Gedankengebäude halten dich fest mit Vernunft, mit Logik, mit deinen alten Erfahrungen. Und wenn du daran glaubst, wirst du für immer darin gefangen sein. Du wirst nie die Herrlichkeit Gottes sehen. Du bist immer hinter deiner dicken, fetten Burgmauer wie hinter einer Panzerglasscheibe und siehst die Christen und wie so ein Fisch im Aquarium guckst du da nur raus und denkst, ach, ist da draußen schön viel los, ne? Aber du kriegst gar nichts mit. Was sind Gedankenfestungen? Zum Beispiel, ich möchte ein paar Sachen aufzählen. Geiz. Geiz ist eigentlich eine Gedankenfestung. Geiz hat sehr viel mit Furcht zu tun. Furcht vor Mangel. Oft Leute, die Mangel erlitten haben, sind geizig. Reiche Leute sind oft großzügig. Ja, ist oft so. Weil deine Erfahrung, wir Menschen neigen ja dazu, aus unseren Erfahrungen zu leben und zu handeln. Weil unsere Erfahrung vom Mangel her bestimmt ist, wird es uns sehr schwer fallen, das, was wir haben, wegzugeben. Weil wir sofort sagen, der Verstand sagte, die Erfahrung sagte, dann hast du Mangel. Und du krallst. Und interessanterweise, aber es ist wirklich so, je mehr du versuchst festzuhalten, umso mehr zerrinnen dir Dinge zwischen den Händen. Es ist einfach so der Weg Gottes. Ich meine, in der Welt mag es vielleicht dann so sein, dass ein Geiz halt, der häuft auf. Ihr kennt alle den Spruch von den reichen Armen. Also wir haben schon genügend solche auch erlebt. Leute, die mehrere Häuser besaßen, dicke Konten hatten und die immer noch in der Angst gelegt haben, dass sie verhungern würden. Die ganz billig in irgendwelchen verbreitet unter uns Christen in Mitteleuropa. Wir glauben, dass wir dem lieben Gott einen Riesengefallen tun, dass wir uns herablassen, am Sonntag mal ein paar Stunden im Gottesdienst abzuleisten. Damit haben wir wirklich schon einen Bärendienst dem lieben Gott getan. Und alles andere, bitte, ich habe ja so viel anderes noch zu tun. Aber Gott wird auch hier deine Zeit vermehren. Wenn du Gott Zeit gibst und damit deiner Seele Zeit gibst, mit Gott Gemeinschaft zu haben, von Gott zu lernen, im Verbund mit anderen gemeinsam von Gott zu lernen, wird Gott für dich Zeit freisetzen, ein hohes Maß an qualitativ guter Zeit, die du für dich verwenden kannst. Du wirst eine größere Erfüllung an Glück und Freude und Frieden und Spaß und Fun haben, als da, wo du genau auch wieder versuchst, im Geiz deine Zeit zu krallen und Gott gerade mal die Abfälle zu geben. Ja? Und auch das ist eine Gedankenfestung. Ne? Wenn wir meinen, ja, nee, da gehe ich nicht hin, da nicht da, es reicht, wenn ich am Sonntag, ansonsten brauche ich alle Zeit für mich. Das ist eine Gedankenfestung. Hingabe hat ja auch mit Zeit zu tun. Irgendeinen Dienst tun. Oh, ich krieg euch jetzt. Ne? Büchertisch, Infotisch. Oh, nee, ich habe schon genug zu tun. Mein Job frisst mich auf und ich habe keine Böcke. Außerdem tue ich ja immer schon auch mein Glas vom Stuhl zur Bar bringen. Das ist schon Dienst genug. Ne? Und dann zocken die mich auch immer ab jeden Sonntag. Ne? Ich muss mir nicht noch einen Dienst ans Bein hexen. Und eigentlich ist es Angst. Angst, du verlierst Zeit. Angst, du verlierst Kraft. Angst, du verlierst eigene Ressourcen. Und dann ziehst du dich zurück und in Wirklichkeit bestiehlst du dich. Du meinst, dass du Gute machst und in Wirklichkeit machst du Schlechte. Und da, wo du dich in Gott hinein verlierst, wo du gibst überfließend, wird Gott immer noch mehr drauflegen. Gedankenfestung, notorischer Unglaube, Misstrauen Gottes Fähigkeit, permanenter Zweifel, dass Gott wirklich treu ist. Permanente Angst, dass Gott es nicht schaffen könnte, mich zu halten, mich zu versorgen, mich zu berühren. Es können Gedankengebäude sein, in denen ich gefangen bin, die es mir unmöglich machen, Gott zu vertrauen. Ich schaue nur auf meine alten Erfahrungen. Ich schaue nur auf die Negativerfahrungen, die andere gemacht haben. Und ich bin nicht imstande zu glauben, nicht imstande, in Gottes Fähigkeiten Vertrauen reinzulegen. Andere Gedankengebäude, die ich sehe, ist die Sorge um den Beruf. Viele Leute leben in beständiger Sorge um ihren Beruf. Und sie vernachlässigen ihr geistliches Leben für den Beruf, sie vernachlässigen das Gemeindeleben für den Beruf. Alles bleibt hinten dran. Und sie glauben, damit im Willen Gottes zu sein. Aber du bestiehlst dich selber. Es ist ein Gedankengebäude, es ist eine Gedankenfestung, die dir das einredet, die nicht richtig ist. Es ist eine Lüge. Ja. Gott möchte, dass du eine gute Zeit mit ihm verbringst. Und das ist ein Opfer. Aber der Gott wird dich dafür segnen. Du wirst Segen haben dafür. Gesundheit. Viele Leute leben in einer panischen Angst vor irgendwelchen Krankheiten. Sie können Gott einfach nicht vertrauen, dass er für sie sorgt. Alle möglichen Pillen werden gefressen, alle möglichen Ärzte werden laufend konsultiert, das kleinste Zipperlein wird sofort ängstlich beobachtet. Und Jesus sagt, ich gebe euch einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Du kannst raus aus dieser Festung und kannst in die Ruhe Gottes hineinkommen. Das heißt nicht, dass du unsterblich bist oder nie mehr krank wirst. Aber wenn du vertrauen kannst, dass du in Gottes Hand bist, dann kannst du total Ruhe finden da drin. Ein anderer Punkt sind Kinder. Für viele Menschen sind Kinder ihre Götzen geworden. Die Kinder dominieren sie. Die Kinder dominieren ihr ganzes Sein. Die Kinder werden weit über Gott gesetzt. Und Jesus sagt, wenn du Vater oder Mutter, Frau oder Kind mehr liebst als mich, bist du mein nicht wert. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ehefrauen, Ehepartner, auch dein Ehepartner, deine Ehefrau kann zu einem Gott für dich werden. Jemand, um den sich dein ganzer Kosmos nur noch dreht und Gott läuft unter ferner Liefen. Ein Gedankengebäude. Du denkst, Gott will das so, das ist auch richtig so und das müssen wir so tun. Aber wenn du die Bibel richtig und aufmerksam liest, dann siehst du, dass Gott eine ganz klare Priorität gesetzt hat. Wer Vater oder Mutter, Frau oder Kind, Haus oder Hof und mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Das steht so geschrieben. Also gibt es eine Priorität. Und das richtet sich gegen unser logisches Denken. Das richtet sich gegen unsere Gefühle. Aber Gott hat es genau so aufgeschrieben. Und wenn du meinst, dagegen gehen zu können, dann wirst du ernten, du wirst was Falsches ernten. Du wirst Unfrieden ernten. Das, was du dir eigentlich wünschst, wirst du nicht sehen. Aber wenn du diese Festung verlässt, diese Gedankenfestung, und bringst dein Leben auf die Reihe, dass Gott den ersten Platz hat, dass du Gott vertrauen lernst um deinen Ehepartner, um dein Kind, um deinen Vater, um deine Mutter. Wenn du loslassen kannst, dann wirst du sehen, wie der Segen in dein Leben hineinfließt. Selbstfestlegungen. Ich kann das nicht. Ich kann das nie. Ich bin halt so. Wie viele Christen reden so? Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das bin ich nicht. Damit legst du dich selber fest. Du erlaubst einer Gedankenfestung in deinem Kopf Raum zu kriegen. Du glaubst an sie. Du lebst in ihr und du kommst nicht mehr raus dort. Gedankenfestungen sind die zweite Klasse Lösung des Teufels für deine Probleme und sind die Abkürzungen an den Herausforderungen, die Gott in dein Leben reingibt. Das sind die Abkürzungen, die der Teufel dir anbietet. Die zweite Klasse Lösung, die Gedankenfestung. Und Gott sagt, geh raus aus ihr, durchbrech sie, geh raus aus diesen Gedanken, diesen falschen Gedanken, den zweitklassigen Gedanken. Die Woche war unser Hund wieder ziemlich krank geworden. Das ist eine ganz merkwürdige Stoffwechselerkrankung, wo ihm das Fell ausgeht, Stellen der Haut sich entzünden. Und wir haben gebetet und gebetet. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ah ja, jetzt geben wir ihm mal Medizin und dann, jetzt bete ich zwar nochmal, aber in Gedanken habe ich mir schon gesagt, okay, dann könnte ich da langfahren, dann gehe ich noch zum Tierarzt und das und das. Und plötzlich habe ich bemerkt, dass ich eigentlich schon ganz andere Pläne gemacht habe. Und ich habe mich gefragt, ja, wieso bete ich dann eigentlich? Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich nichts weiter war als so eine Art gewohnheitsmäßiges Beten. Und dann bin ich mal still geworden, habe mich selbst interviewt und gefragt, ja, wundere ich mich eigentlich, warum Gott nicht erhört? Ich bete und im selben Moment treffe ich schon Vorbereitungen in meiner eigenen Kraft, die Probleme zu lösen. Wieso bete ich dann überhaupt? Und ich bin überzeugt davon, ein hoher Prozentsatz unseres eigenen Gebetslebens läuft so ab. Wir beten mit dem Mund und im Verstand arbeiten wir schon mit Hochdruck daran, wie wir mit unseren Ressourcen, mit unserer Kraft das Problem lösen. Und wir wundern uns, dass Gott nicht antwortet, weil wir eigentlich gar keine Antwort erwarten. Aber aus einer frommen Gewohnheit beten wir, weil es sich so gehört. Und mit dem Verstand, wir leben in einer zweigeteilten Welt, mit dem Verstand arbeiten wir schon mit Hochdruck an der Lösung. Und wenn es dann irgendwie klappt, geben wir Gott mal geschwind so nebenher noch die Ehre, preis Gott für die Medizin. Und wir finden das total logisch und total korrekt und merken gar nicht, dass wir in einer Gedankenfestung leben. Und es ist schwer, ne? Der Hund ist immer noch nicht geheilt. Ich meine, es geht ein bisschen besser, aber noch nicht geheilt. Aber ich habe gemerkt, das war eine Herausforderung. Das war genau, wo mir Gott gezeigt hat, schau mal, da ist eine faule Wurzel in deinem Denken drin. Und ich möchte, dass du damit zu handeln anfängst. Mir war klar, dass es eben die zweitklassige Lösung war, zu sagen, gehen wir zum Onkel Doktor mit dem Hund. Und es war für mich eben einfach, weil beten kostet Kraft, hey. Es ist ein Scheißjob, Entschuldigung, da zu beten, zu beten, zu beten. Ne? Es fiel einfach ins Auto zu hocken, ab zum Tierarzt, Spritze rein, Pille rein und dann guckst du und in ein paar Stunden merkst du schon, wie es langsam besser wird. Aber wir merken oft gar nicht, dass wir es versäumen, unsere geistigen Muskeln zu trainieren. Und dass wir auch manchmal durch eine Wüstenstrecke gehen müssen, wie Jesus auch, ne? Wo es eine Zeit braucht, bis der Durchbruch kommt, weil Gott dich stärken möchte. Also, wenn es uns zu lang wird, na, dann ist der Teufel da und sagt, komm, fall doch kurz nieder, bet mich ganz schnell an und ich gebe dir alles. Das ist die Abkürzung, die zweitklassige Lösung. Und das ist unsere Entscheidung, ob wir endlich lernen, da auszubrechen. Und wir haben hier in Europa sehr viel zweitklassige Lösungen. Wir haben mehr als die Leute in der dritten Welt. Ist es so? Wir haben viel mehr Material, mit dem wir uns selber helfen können, als die Menschen der dritten Welt. Die sind angewiesen drauf, zu beten oder zu glauben. Wir in vielem nicht. 1. Korinther 3,19. Denn alle Weisheit dieser Welt ist in den Augen Gottes nichts als Torheit. Und in den Sprüchen steht, Gott fängt die Klugen in ihrer eigenen Klugheit. Sprüche 3,5. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selber für klug und gehorche Gott. Da ist so eine Weisheit drin und es ist so enorm schwer für uns, das zu kapieren und umzusetzen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg. Und das kostet Zeit, Gott zu suchen. Und es erfordert Übung, die Stimme Gottes zu hören. Die meisten von uns verstehen sie gar nicht. Die meisten von uns wissen gar nicht, wie sich Gott anhört, auch wenn er spricht. Weil wir es gar nicht gemacht haben, unser inneres Ohr zu trainieren. Weil wir viel zu schnell auf die zweitklassige Lösung springen und uns dann wundern, dass so wenig los ist geistlich. Gedankenfestungen sind Haltungen, auch die durchdrungen sind von Hoffnungslosigkeit. Es ist Hoffnungslosigkeit in solchen Gedankengebäuden. Es wird sich nichts ändern. Es wird immer so bleiben. Man hat den Glauben aufgegeben, dass sich Dinge ändern. Man hat begonnen, sich mit dem geistlichen Gefängnis abzufinden. Man hat vielleicht noch ein frommes Glaubensvokabular parat, welches man vor anderen ausspricht, aber innen ist kein Glaube mehr vorhanden. Das, was ich vorhin so gesagt habe. Ne? Wir beten, aber eigentlich in Gedanken arbeiten wir schon an unserer eigenen Lösung. Und da sprach Jesus zu den Juden, wenn ihr bleibt in meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Nachfolger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Ausweg aus diesen Festungen, da kommen wir jetzt zum Ende, ist das Wort Gottes und die Versprechungen Gottes, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Wenn du die Wahrheit über Gott kennenlernst, wird diese Wahrheit dich frei machen. Die Wahrheit ist, dass unser Gott ein treuer Gott ist, dass ein Gott ist, der zu seinen Versprechungen steht. Das, was vorhin dieses Zeugnis, was wir gehört haben. Letzte Woche hat mir ein anderer Bruder hier aus der Gemeinde, der war jetzt bestimmt fast ein Jahr lang, kurz vorm Bankrott, dauerarbeitslos und. Aber er hat nie aufgegeben mit Gott. Und hat jetzt einen super Job, super Gehalt, alle Schulden fast weg. Gott wird dich niemals runterlassen. Er kommt niemals zu spät. Die Wahrheit aber über Gott, die wirst du erst rausfinden, wenn du dich in die Wahrheit hineinbegibst. Das bedeutet, das Risiko des Glaubens und Vertrauens auf dich nimmst, anstatt gleich in die zweitklassige Lösung reinzuspringen. Den Mut zu haben, diesen Druck mal standzuhalten und zu sagen, ich wähle nicht die zweitklassige Lösung. Ich wähle nicht die Lösung des Verstandes, sondern ich beharre im Glauben und Vertrauen auf Gott. Ich beharre an dem Ort, wo Menschen mir sagen, ja, bist du verrückt, bist du blöd, wo die Umstände mir sagen, du Idiot, warum machst du das? Du musst jetzt handeln, du musst jetzt was unternehmen. In diesem Frieden sein, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Dort zu stehen, wo alle über dich lachen, den Kopf schütteln und im völligen Frieden mit Gott sein. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes herunter und rettet dich. Und alle, die gelacht haben und den Kopf geschüttelt haben, sehen es. Und es sind die, die dann Schlange stehen und sagen, ich möchte deinen Gott kennenlernen. Und das ist das, worauf die Welt wartet. Ein Gedankengebäude kann nicht intellektuell zerbrochen werden. Indem ich euch das hier rede, geht es noch nicht kaputt. Es bedarf der Intervention Gottes in euer Leben. Es bedarf unter Umständen der Fürbitte, dass du vielleicht kommst und sagst, bitte bete für mich, ich spüre die Festung in mir, ich will, dass sie zerbrochen wird. Jemand betet für dich und du betest selber für dich. Bumm. Und dann ist es die Bereitschaft auch, dass du dich selber aktiv davon löst, dass du diesen Schritt raus aus dem Boot machst. Den Schritt auf Goliath zumachst. Den Schritt, deine Armee zu verkleinern bis auf 200 Mann und dann gegen den Feind zu ziehen und zu sagen, damit Gott alle Ehre hat. Nehmen wir konkret die Forderung Jesus an seine Nachfolger an, ihn doch auch für materielle Versorgung zu vertrauen für dein Leben. Ich möchte euch noch 3 Verse vorlesen. Jesus befahl ihnen nichts, als ihren Wanderstock mit auf den Weg zu nehmen. Sie sollten ganz von Gott abhängig sein, keine Reiseverpflegung, keine Tasche und kein Geld bei sich haben. Aufgeregt fragte Petrus, aber was ist nun mit uns? Wir haben doch alles verlassen für dich und sind mit dir gegangen. Da sagte Jesus, das sollst du wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und das Evangelium weiterzusagen, wird es schon hier in dieser Welt 100-fach zurückerhalten. Nämlich ein Zuhause, Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder und alles, was er zum Leben braucht. All das wird ihm hier, wenn auch mitten unter Verfolgung auf der Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und Jesus sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, hattet ihr da je Mangel gehabt? Sie aber sprachen, niemals, Herr. Das sind 3 verschiedene Verse aus 3 Evangelien. Ich habe die zusammengesetzt. Und das ist genau das, was Gott dir verspricht. Und wir dürfen ihn fragen, ja, hey, wir haben es getan, was kriegen wir dafür? Und Jesus sagt, 100-fach. Und ich kann euch eins sagen, ich bin jetzt 20 Jahre Christ und ich kann einfach sagen, das ist einfach wahr. Ich habe überall in der Welt ein Zuhause gehabt, wo ich war. Immer wieder kam dieser Satz, Uwe, mein Haus ist dein Haus, fühl dich hier wie zu Hause. Und ich habe gespürt, es war kein Geschwafle. Ich habe Brüder und Schwestern überall in der Welt. Als ich noch kein Christ war, habe ich in Karlsruhe ein paar Freunde gehabt. Und auch da war ich mir nicht sicher, wie gut die Freunde sind. Heute habe ich auf der ganzen Welt Brüder und Schwestern. Ich kann hinkommen, wo ich will. Das ist das Faszinierende. Ich kann an einen völlig fremden Ort kommen und ich weiß, dass ich spätestens, wenn der Sonntag vorbei ist, Freunde haben werde dort. Das weiß ich, weil der Leib Christi überall ist. Ich kann in Familien reinkommen und ich habe dort Kinder. Einmal Kinder, die lärmen um mich rumsausen. Aber was noch viel stärker ist, wenn du älter wirst und du dienst im Reich Gottes und du gibst dich rein und du gibst dich an die Jungen als Älterer, bist ihnen geistlicher Vater und geistliche Mutter, dann wirst du dich plötzlich wundern, wie viele Kinder du hast im Alter. Wie die Jungen plötzlich für dich da sind, weil du für sie da gewesen bist. Das ist das, was Jesus nämlich meint mit Kindern. Oft die Eigenkinder verlassen dich, aber es gibt geistliche Kinder, die weichen nie von deiner Seite. Das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Und alles, was du zum Leben brauchst. Ich habe in dieser Zeit auch finanzielle Berg- und Talfahrten erlebt, aber ich habe noch nie Mangel erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass Gott mich runtergelassen hat. Eltern. Ich habe noch nie so viele Eltern gehabt, seitdem ich Christ bin. Geistliche Eltern. ältere Geschwister, zu denen ich aufsehen kann und die mir geistlich Vater und Mutter sind. Und es werden immer mehr. Wir waren jetzt gerade auf der Pastorenkonferenz gestern. Ja, das war so schön, wie Rudi Pinke herkam und uns beide umarmt hat, geherzt hat, gedrückt hat, uns schier verschlungen hat, einfach mit geistlicher Vaterliebe. Und wenn du investierst in andere, wird Gott andere dazu bringen, dass sie in dich investieren. Und all diese Verheißungen, die Jesus gegeben hat, du wirst es erleben, sie werden wahr. Aber dazu musst du raus aus deiner Gedankenfestung, raus aus den zweitklassigen Lösungen in deinem Kopf. Die Jünger konnten es erst erfahren, als sie aktiv durch diese Glaubenserfahrungen gegangen waren. Der Verstand wird ihnen gesagt haben, es ist unvernünftig, ohne Verpflegung und Gepäck auf die Reise zu gehen. Es mag vielleicht unvernünftig sein, wenn du auf eigene Faust handelst, aber wenn Gott dich schickt, dann mach es genauso, wie Gott es dir sagt. Wenn uns der Auftrag, die frohe Botschaft der Welt zu bringen, wirklich am Herz liegt, dann, wie gesagt, muss es geschehen durch unsere Taten. Dann müssen die Menschen den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, in unserem Leben sehen. Dann müssen sie sehen, dass das, worüber sie zuerst lachen, funktioniert. Und dann werden sie Schlange stehen bei dir und fragen, wer ist der Gott, dem du so dienst? Wer ist der Gott, der dich so rettet? Wer ist der Gott, der dein Leben derartig auf die Reihe kriegt? Ich brauche diesen Gott. Mein Leben ist voller Not. Diesen Gott brauche ich. Aber die Menschen haben keinen Bedarf an einen Gott, der sich in einem sauber gebundenen Alpha-Kurs äußert oder in einem Bibelteil oder in einem Traktat, was wir freundlich weiterreichen. Oder wenn wir den Menschen unser zweitklassiges Christsein präsentieren. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so dass es allen leuchtet, die im Hause sind. So lasst nun euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel darüber preisen. Ina, kannst du einfach ein bisschen vielleicht, wo ist Herkules? Komm an die Gitarre. Ist sein Spitzname. Ich denke, wir machen noch ein bisschen. Gerda, bist du auch noch da? Komm. Bringt uns in den Frieden Gottes, der über alle Vernunft ist. Musikalisch, und wir wollen beten zusammen.
Sonst noch Wünsche?
Ina, das muss doch jetzt ganz leicht sein. Lasst uns ein paar Minuten in Gottes Gegenwart kommen und ich möchte dann einfach aufrufen für Gebet, für Freisetzung. Gott möchte heute Abend Leute aus ihren Festungen befreien. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst, dass du diesen Teil weiter übernimmst. Es ist dein Werk und nicht das Werk von uns Menschen. Nur du kannst uns helfen und nur du bist uns versprochen worden als unser Beistand, als der, der uns in alle Wahrheit führt, als der uns hilft und verändert. Bitte komm jetzt. Ich bete, dass du jetzt konkret zu jedem Einzelnen hier im Raum sprichst über Gedankengebäude und Festungen, in denen wir leben. Ich bete, dass du sie sichtbar machst und markierst. Ich bete, dass du den Verstand und die Vernunft aushebelst. Dass du uns konfrontierst mit dem Frieden Gottes, der über alle Vernunft hinausgeht. Ich bete, dass du uns diesen Platz zeigst, an dem wir ruhen dürfen, so wie Jesus im Boot. Als der Sturm getobt hat, als das Schiff fast am Kentern war, lag Jesus auf diesem Kissen und schlief. Er war an dem Ort des Friedens, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Keine Vernunft konnte diese Handlung erklären, warum Jesus schlief. Aber Jesus war völlig geborgen in seinem Vater und er wusste, dass seine Stunde zu sterben noch nicht gekommen war. Dieses Wissen geschah aus dieser ganz engen Verbindung mit dem Papa. Gott möchte diese Verbindung mit dir und mir haben. Jesus hat dir versprochen, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Und es schließt dieselben Möglichkeiten ein, die er hatte. Du darfst diesen Frieden für dich beanspruchen. Du sollst in dieser Welt des Glaubens leben, wie Jesus gelebt hat. Ich möchte dich jetzt einfach einladen, komm heraus aus der Reihe, komm nach vorne, wenn du spürst, es ist für dich dran. Da sind Gedankengebäude, da sind Festungen, in denen du lebst. Und wenn du sagst, ich möchte davon frei werden, ich möchte, dass die zerschlagen werden, ich möchte da raustreten, und ich möchte an diesen Ort des Friedens Gottes kommen, der höher ist als alle Vernunft. Ich möchte diese zweitklassigen Lösungen und Abkürzungen in die Ecke werfen. Ich möchte frei werden von ihnen. Wenn du diese Kraft möchtest, den langen Weg zu gehen mit Gott, die aber dann wirklich ans Ziel führt, dann komm jetzt einfach nach vorne. Wir möchten mit dir beten. Genier dich nicht, hab keine Angst. Vater, du siehst uns, wie wir hier vor dir stehen. Ich möchte jetzt bitten, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen berührst. Mach es einfach selber in der Stille für dich. Halt Gott diese Festung hin. Erzähl ihm einfach in deiner eigenen Sprache darüber, was dich bedrückt. Und streck deine Hände aus, direkt oder im Geist, wie es du am liebsten machen möchtest. Und sag, hilf mir heraus, Vater. Zieh mich raus dort. Vielleicht können die vom Ministerteam, die gerade frei sind, einfach durch die Reihe gehen und segnet die Leute, die stehen, segnet sie. Legt den Segen des Friedens, der höher ist als alle Vernunft, auf sie, ganz konkret. Vater, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen hier an die Hand nimmst. Dass du der kommenden Woche bestimmte Schritte mit jedem Einzelnen gehst, Vater. Lass sie deinen guten Händedruck spüren. Lass sie Mut haben, dieses Burgtor hinter sich zu lassen. Lass den Mut haben, den Schutz dieser falschen Mauern zu verlassen. Ich bete, Vater, dass du jedem Einzelnen kleine Herausforderungen gibst, in denen er sich bewähren kann. Kleine Herausforderungen, Vater, die Mut machen. Ich setze über euch Mutmachererlebnisse frei im Namen Jesus. Mutmachererlebnisse im Namen Jesus. Und Gott wird eins niemals tun, er wird dich niemals überfordern. Er wird dich niemals überfordern. Das heißt in der Bibel, dass die Versuchung so ein Ende nehmen wird, dass du sie ertragen kannst. Jesus sagt, meine Last ist sanft und mein Joch ist leicht. Und er wird dich nicht überfordern. Und so geh voller Mut und Freude in diese Woche. Marschier los, wenn du spürst, dass Gott dich an die Hand nimmt. Und dass er dich in eine Herausforderung hineinstellt, die völlig gegen das geht, was du bisher gewohnt warst. Und ich segne dich dann mit dem Mut der Kühnheit, nicht mehr die Abkürzung zu gehen. Sondern den langen Weg zu gehen, an der Hand Gottes. Du wirst seine Versorgung erfahren, du wirst sein Durchtragen erfahren. Du wirst erfahren, dass es einen anderen Weg gibt.